Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir wieder hier sind bei Wer es glaubt mit einer weiteren Folge. Und heute mal mit einem Thema, was nicht aus der Gefangenschaft der Gegenwart kommt, sondern eigentlich schon vorhanden ist, seitdem es die Menschen gibt. Das verraten wir gleich, das Thema. Wir wollten euch ein bisschen verraten, wie das hier bei uns läuft, wie wir das machen. Und zwar bei unseren Gesprächen, wir haben kein Drehbuch, sondern wir haben ein Thema, auf das wir uns geeinigt haben. Und wir haben eine grobe Richtung. Wir haben uns vorher Gedanken darüber gemacht oder es hat uns so oder so schon beschäftigt. Und dann kommen wir zusammen und reden darüber. Und dementsprechend ist das auch ein ganz natürliches Gespräch und dementsprechend läuft das auch mal aus dem Ruder. Da müssen wir uns gegenseitig wieder einfangen oder so. Aber wir versuchen schon, beim Thema zu bleiben, damit es am Ende auch irgendwie verständlich ist. Das nur mal zur Info, falls es bei dem Thema heute zum Beispiel dazu kommt, dass wir mal eine ganz andere Schleife nehmen, die ein bisschen weit weg ist. Aber wir versuchen es zu verhindern, aber bitte seht uns das einfach nach. Also das Gefühl ist heute unser Thema. Und zwar so ein bisschen spezielle Richtung, ein Plädoyer für das Gefühl. Und falls ihr euch jetzt fragt, was meint er mit diesem riesigen Begriff Gefühl, erstmal möchte ich ausschließen, was wir damit nicht meinen. Und zwar meinen wir nicht, dass das Spüren, das Fühlen, also den Tastsinn. Wir meinen nicht, dass fühl mal, wie weich das ist oder so. Das wollen wir hier heute mal ausschließen. Wenn wir von dem Gefühl reden, dann reden wir von Emotionen, von dem, was in uns vorgeht, wenn wir in einer bestimmten Situation stecken. Und mit dem Gefühl, da ist das so eine Sache bei uns Menschen im Leben. Wir können schlecht mit ihm leben, aber wir können auch ganz schlecht ohne es leben. Und wenn wir es doch tun würden, ohne das Gefühl leben, dann wären wir einer Maschine gleich. Und das wollen wir alle nicht. Und wir sind nun mal hier in Deutschland, wir sind Deutsche und als Deutsche haben wir ein etwas distanzierteres Verhältnis gegenüber dem Gefühl, wie zum Beispiel die südlichen Länder und deren Leute, die da leben. Das ist einfach so, das kann man toll finden, das kann man doof finden, aber das...
Doof.
Das, doof, also dreimal doof. Aber das ist nun mal so.
Ich bin ganz zufrieden damit.
Okay.
Zweieinhalb mal doof.
Also man muss festhalten, die Holländer sind die besseren Deutschen. Ja, gleiche Effizienz, nur mehr Lebensfreude. Ja.
So, und da geht das Thema nämlich auch direkt schon weiter. Es gibt unterschiedliche Gedanken zum Gefühl. Das kommt einfach auch daher, dass jeder so seine Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben. Und das Gefühl hat uns schon, und das kann wahrscheinlich jeder bestätigen, das Gefühl hat uns schon ganz schlecht beraten in unserem Leben. Wir sind auf unser eigenes Gefühl schon reingefallen. Wir sind vielleicht verraten worden vom Gefühl. Wir haben uns im Nachhinein gedacht, wie konntest du nur so und so handeln oder denken? Und Gefühle spielen in diesem Kontext einfach eine ganz große Rolle. Wir sind immer wieder enttäuscht worden von unserem Gefühl. Und dann, je öfter man solche Situationen erlebt, wo man nicht zu dem Ziel gekommen ist, das man eigentlich wollte, weil man halt verraten worden ist von seinem eigenen Gefühl. Je öfter das passiert, desto mehr stellt man das Gefühl unter eine Anklage und man wünschte sich teilweise, dass man nicht unbedingt fühlen müsste oder dass man nicht so abhängig wäre von bestimmten Gefühlen. Und gerade wegen dieser Anklage, und wie genau die Anklage sieht, wird im Folgenden vielleicht noch ein bisschen konkreter besprochen. Gerade wegen dieser Anklage braucht es halt ein Plädoyer. Kein uneingeschränktes Plädoyer, wir wollen das natürlich ein bisschen differenzieren. Und weil dieses Thema ganz schwer zu packen ist, ja, das ist jetzt kein 1, 2, 3, 4 Punkte-Thema, sondern wollen wir unsere Gedanken gleich mal ein bisschen schweifen lassen in die Richtung. Gerade weil das so ein Thema ist, könnte das ein bisschen nach links und rechts gehen. Und dann nicht genug damit, dass wir selbst von dem Gefühl verraten werden, sondern dann gibt es auch noch diese ganzen anderen Menschen um uns herum, die über das Gefühl uns beeinflussen oder vielleicht sogar manipulieren wollen, weil es Menschen gibt, die wollen, dass wir wollen, was sie wollen, und sie wissen teilweise sehr gut, wie sie und was sie einsetzen müssen, um dass genau das passiert. Ein weiterer Grund, skeptisch zu sein dem Gefühl gegenüber. Jetzt wird es sicherlich einige Leute geben, das geht dir vielleicht schon so, die das direkt alles bestätigen und sagen, ja, ja, ganz genau so ist das, das habe ich genauso in meinem Leben erlebt und genau deswegen bin ich nur noch rational, nüchtern sowieso und traue keinem Gefühl, was mir von links oder rechts irgendwie um die Ecke kommt, sondern habe da grundsätzlich eine Skepsis gegen. Und hier wollen wir einfach mal ein bisschen einsteigen in, ich weiß nicht, ob Erfahrungsberichte oder die Gedanken, die Daniel und Igor und ich, der Dietrich, haben heute ein weiteres Mal ohne Mike, heute ohne Erklärung, warum er nicht da ist, aber er hat seine Gründe und das sind triftige Gründe. Steigen wir jetzt einfach mal ein in den Austausch. Wir haben jetzt so grob das Thema umrissen und steigen einfach mal ein in den Austausch.
Ja, also Plädoyer für das Gefühl hast du gesagt. Ich werde einfach mal in Frage stellen, ob es das Plädoyer braucht. Im Sinne von, ich bitte um ein Gefühl, ich bitte um eine Verteidigung irgendwie des Gefühls und es sollte mehr Gefühl geben. Und zwar denke ich, ist das Problem, ein Problem der heutigen Gesellschaft, dass Gefühle, die Gefühle, die jemand empfindet bezüglich seiner eigenen Rolle, seine eigenen Meinungen, Sichtweisen und so weiter, dass das nicht einfach nur Ausdrücke von inneren Vorgängen sind, ich glaube, ich habe ein Recht auf meine Meinung, ich habe die durchdacht, ich bin eine nachdenkliche Person, ich bin recht klug, meine Meinungen zählen etwas. Ich meine, hier sitzen jetzt drei Personen zusammen, die nehmen auf ihr Gerede. Ja, also ich verstehe, dass das seltsam klingt, aber wir sind da also auch nicht ganz fern, aber okay, man hat diese Haltung. Die Frage ist dann natürlich, was für eine normative Wirkung soll davon ausgehen? Also mit anderen Worten, leichter gesprochen, beanspruche ich meine Emotionen und mein Gefühl bezüglich einer Sache, bezüglich einer Person, bezüglich wie Menschen mit meinen Meinungen umgehen, wie sie kommentieren, beanspruche ich dafür Gesetzesrang? Und wenn jemand es verletzt, dann wird er angeklagt. Und ich muss sagen, ich beobachte das heutzutage sehr häufig, wo nicht auseinandergehalten wird der Angriff auf die Person und der Angriff auf das, was die Person über eine bestimmte Sache denkt. Und das passiert deshalb, weil die Emotionen der Person so eng verbunden sind mit ihrem Selbstverständnis, ist, dass sie einen Angriff auf, also in Sachfragen, also es geht um ein bestimmtes Thema und ich sage, das ist falsch, was du sagst. Ja?
Weil es einfach sachlich
falsch ist. Weil es eine Sachdebatte ist, genau. Mhm. Und Personen nehmen das als Angriff auf sich selbst wahr. Und ich halte, also das Problem, das Riesenproblem dabei ist, dass das erstens mal ein zutiefst linker Schachzug ist von der Person. Weil es unglaublich unfair ist,
unfair ist.
Dem gegenüber, der quasi gegenargumentiert. Weil derjenige es ohne böse Absichten macht, aber die Person, die also auf der anderen Seite steht, die zieht es auf diese persönliche Ebene. Ja,
ja, beziehungsweise man oder sie zieht sein Argument im Prinzip komplett aus dem Verkehr. Einfach genau. Dadurch, dass sie die Ebene wechselt.
Genau, sie wechselt die Ebene, die Person. So.
Aber sie tut es deswegen, weil ihre Persönlichkeit und ihre Gefühle hängt sie an die Sache.
Genau.
Oder
genau.
Hängt von der Sache ab. Und genau. Da ist schon der Fehler.
Genau. Das ist das eine. Das ist jetzt in Bezug auf Meinungen oder sowas. Mhm. Aber es hat auch viel mit der, sag ich mal, Lebensweise von Personen zu tun. Ja, also wenn du, das sehen wir in der Gesellschaft immer wieder, wenn du meine Lebensweise nicht nur tolerierst und akzeptierst, wie das ja früher noch gefordert worden ist und wie es im Übrigen auch in einer freiheitlichen Gesellschaft auch richtig ist, dass man einfach andere Leute mehr oder minder in bestimmten Grenzen das tun lässt, was sie wollen. Das war übrigens, kleiner Notiz an der Stelle, ist der Artikel 2 des Grundgesetzes hieß, Herren Chiemseer Entwurf. Das war der Entwurf zum Grundgesetz, hieß, jeder kann tun und lassen, was er möchte. Und dann im zweiten Satz von wegen im Rahmen der geltenden Gesetze und so weiter. Das hat man da ein bisschen abgewandelt, aber das zeigt so ein bisschen, dass der Staat schreibt dir keine Lebensweise vor. Er schreibt dir nicht vor, was gut und was schlecht ist, sondern du bist frei darin, dein Leben zu entfalten. Nur was unsere Gesellschaft heute daraus gemacht hat, ist, wir fordern ein, dass andere Personen nicht nur tolerieren und einfach nur live and life live, wie man sagt, also leben, leben, leben und leben lassen, sondern man fordert ein Akzeptieren, ein Befürworten und im Grunde eigentlich auch ein Feiern, ja, der alternativen Lebensstile ein. Wir brauchen jetzt nicht über sexuelle Orientierung reden oder über alternative Lebensstile. Also, ist auch uninteressant, worum es geht.
Ja.
Und das ist auch dann in der Hinsicht interessant, weil hier, also selbst gegensätzliche Entwürfe, die quasi von völlig anderes Werteverständnis anderen Menschen aufzeigen. Das heißt, ich lebe nach bestimmten Werten und wenn eine andere Person ein Lebensziel hat, der aus den Handlungen, die Person zeigt, also die Dinge, die Person tut in ihrem Leben, meinen Werten völlig widerspricht, dann kann ich schon einfach aus, jeder vernünftige Mensch sieht, dass ich das nicht befürworten und schon gar nicht feiern kann und sagen, toll, dass du so lebst, weil das geht komplett gegen meine Werte, was du tust. So, ich habe kein Recht darauf zu fordern, dass das verboten wird, was der andere macht.
Nee.
Das ist das, wo Menschen noch zu weit gehen und dann fängt eben dieser Paternalismus der Leute an, sprich bestimmen zu wollen, wie andere leben.
Aber wenn man das hochschaukelt, dann weiß man doch, dass das gar nicht funktionieren kann.
Ja.
Es kann nicht jeder das feiern, wie der andere sein Leben lebt, es sei denn, alle leben das Leben gleich.
Ja, ja.
Jein. So ist das gar nicht unbedingt.
Nee?
Es ist nur so, dass letzten Endes diese Grenze besteht, dass nicht alle, also dass nicht jeder alles feiern kann und dass die Leute das eigentlich auch wissen, aber dass sie es leugnen.
Ja.
Also sie dementieren es. Weil jeder, wenn du ihn fragen würdest, würde irgendwelche Psychos, die dann, oder Serienmörder oder sonst irgendwas, würde ja jeder verurteilen. Und wenn man dann sagen würde, ja, die machen das doch auch nur, weil sie irgendwie, weil das ist halt deren Lebensstil und am Ende sind auch deren Opfer einverstanden, was weiß ich.
Ja.
Und jeder normal denkende Mensch, selbst in unserer Gesellschaft, hält dieses Verhalten für absolut inakzeptabel, begreift aber nicht, dass das ja auch auf einem Wertesystem basiert.
Mhm.
Also, dass er das akzeptabel inakzeptabel findet auf Grundlage eines Wertesystems, das er zu teilen meint mit einem großen Teil der Gesellschaft. Und wenn andere Leute seinen Lebensstil inakzeptabel finden, machen die das auch auf Grundlage eines Wertesystems, was erstmal überhaupt nicht mehr oder weniger wert ist als sein eigenes. Mhm. Und das begreifen die meisten Leute nicht. Sie differenzieren nicht. Das heißt, sie merken gar nicht, dass sie letzten Endes ihre eigene Argumentation
untergraben. Ja.
Also es gibt diese Grenze. Sie wird einfach nur nicht wahrgenommen beziehungsweise geleugnet, einfach weil man das nicht wahrnimmt.
Ja, das ist genau der Punkt. Nur, ich will ja auch nicht zu weit wegkommen von dem Thema Gefühl. Was ich meine ist, also Menschen ketten quasi ihre Emotionen ganz eng an die Meinungen, die sie halten, ihre Auffassung. Wenn jemand dagegen geht, dann reagieren sie empfindlich und gehen auf die persönliche Ebene. Und Menschen ketten ganz eng ihre Emotionen und Gefühle an ihren Lebensstil. Und wenn dem in irgendeiner Form kritisiert oder widersprochen wird, dann ist das persönlich, das ist gegen mich gerichtet. Anstatt gegen die Form des Lebens, gegen die, man könnte ganz einfach sagen, die Idee, die du dort propagierst. Ja. Ich habe nichts gegen dich als Mensch. Du bist ein Mensch und wenn man jetzt aus christlicher Perspektive argumentiert, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen, so wie ich auch. Aber die Art und Weise, wie du lebst, kann ich nicht gutheißen und werde ich auch nicht gutheißen. Es spielt auch keine Rolle, ob du am anderen Ende des Staates lebst und ich dich nie treffe oder dich nur im Fernsehen sehe oder was auch immer. Oder im Übrigen, ob du mein eigenes Kind bist.
Hm.
Ja? Das sollte in dem Koordinatensystem, also in dem wertebasierten, in der Argumentationsweise, sollte das keine Rolle spielen. Und da würde ich sagen, wir sehen in unserer Gesellschaft durch dieses sehr empfindliche Reagieren der Menschen, sehen wir doch, dass das Gefühl eigentlich eine sehr prominente Rolle einnimmt.
Richtig.
Und das... daraus dann die Frage aufwerfen würde, ist das heute nicht eigentlich überflüssig?
Das Plädoyer. Gibt es diese Anklage überhaupt noch?
Gibt es diese Anklage
noch? Dann lass uns das mal rausfinden. Aber lass uns jetzt erstmal ein bisschen wegkommen von Gesellschaft und Beziehungen und Wertesystem. Lass uns mal bei dem einzelnen Menschen bleiben. Erstmal wollen wir feststellen, da werdet ihr mir sicherlich zustimmen, dass wir mindestens als Christen das Gefühl nicht reduzieren auf irgendwelche biochemischen Vorgänge und das wäre alles. Also, dass das sicherlich irgendwelche biochemischen Vorgänge stattfinden,
das kann ich so bestätigen.
Das kann man bestätigen, das ist auch gut so, das ist auch normal so, aber das ist nicht alles, weil es spielt sich in meinem Ich-Sein, spielt es sich ab und hat Folgen über das Materielle hinaus.
Mhm.
Ja.
Also das Gefühl ist mehr real als nur das, was da biochemisch stattfindet.
Mhm.
Das können wir erstmal so festhalten.
Richtig. Ja,
oder?
Ja, ja,
ja. Ja.
Dass da auf jeden Fall mehr dran ist. Und ich habe eben in der Einleitung so ein bisschen den Grund versucht zu skizzieren, warum Leute versuchen, einen Abstand von Emotionen zu gewinnen.
Ja.
Weil sie gefährlich sind,
ja.
Weil sie trügerisch sind, weil sie, und das wissen wir ganz genau, ein sehr schlechter Ratgeber sind. Es sei denn, in manchen Fällen bist du auf dein Gefühl. Vielleicht nennt man das Gefühl in dem Fall dann auch Instinkt. Ich weiß nicht, wo man da die Grenze zieht. Gefühl, Instinkt. Manche Instinkte brauchen wir in einer bestimmten Situation, weil wir so schnell nicht denken können, wie unser Instinkt handeln kann. Gefahrensituationen. Ja. Ich weiß nicht, ob man das dann auch Gefühl nennen darf, aber da sind wir dann drauf angewiesen.
Ich meine, Angst ist ein Gefühl.
Ja.
Ja, also in einer gewissen Form ist Panik eine gesteigerte Form davon.
Ja.
Ja, von daher denke ich, ja, dürfte man das
so nennen. Kann man so nennen. Und da
hat also auch was mit Überleben zu tun.
Richtig. Und mindestens mal in dieser Situation absolut gerechtfertigt und ein guter Ratgeber. Besser, du läufst dreimal zu oft weg als einmal zu wenig. Das kann das schon dramatisch
werden. Ja, ja, ja.
So, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, warum das Gefühl unabdingbar ist. Mhm. Einerseits, weil ich meine, dass diese zwei Optionen, von denen wir denken, dass wir zwischen denen wählen, also Ratio, Verstand, Besonnenheit, Erkenntnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite das Überschwängliche, das Gefühl, die Emotionen, dass wir uns jetzt entscheiden könnten, okay, in dieser Situation handle ich danach oder lebe danach. Was ich meine ist, dass man das nicht wirklich voneinander trennen kann, dass beides stattfindet. Gleichzeitig. Nicht nacheinander.
Ja.
Und deswegen brauchst du, und das ist dann der weiterführende Gedanke, brauchst du für bestimmte Dinge, die wirklich umfangreich und groß sind, die kannst du mit dem Verstand nicht greifen, weil sie zu groß sind. Eine einfache Matheaufgabe hier, 2 plus 2 ist 4, ist einfach, brauchst kein Gefühl für. Ne? Ist eine einfache Sache.
Ja.
Aber ein Beispiel möchte ich einfach mal nennen, und zwar das Beispiel Ewigkeit. Wie lange dauert die Ewigkeit?
Gute Frage.
Gute Frage. Wie lange dauert die Ewigkeit? Unendlich?
Letzten Endes ja schon.
Letzten Endes unendlich. Also wir haben festgestellt, die Ewigkeit ist unendlich. Aber wissen wir jetzt, was die Ewigkeit ist? Nur weil wir wissen, dass sie unendlich ist? Wir wissen einen Teil von der Ewigkeit. Aber was wir noch nicht schaffen ist, und weil unser Verstand einfach begrenzt ist, wir haben nichts, womit wir die Ewigkeit ins Verhältnis setzen können. Wir haben nichts, weil Zeit gilt nicht. Du kannst die Ewigkeit nicht mit Zeit ins Verhältnis setzen. Natürlich, unendlich ist auch eine Zeitangabe, ist schon klar. Aber unser Verstand kann es nicht greifen. Nicht den Umfang, nicht die Weite. Und bei diesem Beispiel, und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, dass es mir 2-3 Mal im Leben so gegangen ist, in einem ruhigen Moment des Gedankenmachens und des Nachdenkens, und des Gespräches mit Gott und das Nachdenken teilweise über die Ewigkeit, dass mir dann ein Gefühl für die Ewigkeit gekommen ist, was durch den ganzen Körper gerannt ist. Und dann hatte ich so ich hatte das Gefühl, man spricht ja so, ne? Ich hatte das Gefühl, mich der Wahrheit der Ewigkeit ein Stück anzunähern, näher gekommen sein als vorher. Und hier will ich diesen Zusammenhang ein bisschen rausarbeiten, dass man manche Dinge rational verstehen kann, aber in Kombination mit dem Fühlen komme ich der Wahrheit dessen um einiges näher. Ist das irgendwie nachvollziehbar, was ich
denke? Ich denke, das hängt schlicht damit zusammen mit dem, was letzten Endes schon ein bisschen angeklungen ist, in der Tatsache, dass das Gefühl mehr ist als eine biochemische Reaktion, dass nicht nur das Gefühl mehr als eine biochemische Reaktion ist, sondern das ganze Leben ist mehr als diese materielle Welt.
Das ganze Ich, das ganze Sein.
Das ganze Sein und die ganze Welt, die Personen um mich herum, das Ganze, was stattfindet, das Leben letztlich, ist mehr als einfach nur diese Welt. Diese Welt spielt ihre Rolle, diese physische Welt. Sie ist essentiell für alles, was wir tun, letztlich.
Mhm.
Wo man dann auch zum Beispiel, oder wo ich dann auch sehr krass im Gegenzug dann, oder das Gegenargument sehe zu den teilweise östlichen Religionen, die dem Materiellen völlig den Wert absprechen, aber das, was wir hier tun, allein schon das Gedanken machen über das Immaterielle, kannst du gar nicht, ohne dass du deinen materiellen Körper hast.
Mhm.
Und die Interaktion miteinander und so weiter, das sind alles Dinge, die verloren gehen würden. Aber es ist mehr. Und die Tatsache, dass es mehr ist, heißt auch, dass es dass das unser Verstand dafür nie ausreichen wird und dass dementsprechend mehr notwendig ist, um ein Gefühl letzten Endes dafür zu kriegen. Mhm. Und da sind wir schon wieder bei dem Wort angekommen. Um ein Gefühl von diesem Mehr zu bekommen, ist mehr notwendig als einfach nur der Verstand.
Ja, gerade weil nicht nur ein Gefühl dafür zu bekommen, sondern etwas, zum Beispiel die Ewigkeit, hat seine Eigenschaft. Und die ist da. Und du kommst entweder näher dran oder bist weiter weg.
Ja.
Mhm. Egal wie nah oder weit weg du bist, die Ewigkeit behält ihre Eigenschaft. Genauso wie Gott selbst seine Eigenschaft behält. Aber du schaffst es entweder mehr von ihm zu erfahren, zu erkennen, also zu erfahren und zu erkennen. Erfahren ist dann zu fühlen und zu erkennen ist dann zu verstehen. Und die Kombination dessen ist dann, was du von Gott weißt.
Man kommt der Gesamtheit näher.
Richtig.
Es ist man erhält ein gesamtheitlicheres Bild der Realität des Lebens. Und letzten Endes denke ich, dass so Sachen wie die Ewigkeit, dass das Ideen sind, die, also wenn man das mal so auf die Ebene ziehen könnte, Ideen, die eben größer sind als einfach nur diese Welt. Und diesen Ideen kann man sich einfach nicht annähern, ohne dass man eben weitergeht als der Verstand, dass man ein ganzheitlicheres Bild davon bekommt, wozu Emotionen zählen. Mhm. Und ein weiterer Begriff, den ich da in den Raum werfen will, neben Ewigkeit, für eine dieser Ideen ist Schönheit.
Ja.
Also Schönheit ist etwas, was deutlich weitergeht als alles, was man mit seinem Verstand begreifen kann. Ich kann hingehen und ich meine, für mich ist Musik das A und O, was Ästhetik oder was Schönheit angeht. Ich habe jetzt also nicht den allergrößten Bezug zu Kunst, wobei ich mit Architektur noch einiges anfangen kann. Aber man kann hingehen und Musik analysieren und sie auseinandernehmen und schauen, wie genial gewisse Dinge gemacht sind, wie gut aufgebaut, aufeinander abgestimmt gewisse Instrumente sind oder wie gut die Technik ist eines von jemandem, der etwas performt, der etwas vorträgt. Aber nichts von diesem Analysieren kommt am Ende dem nahe, wenn man diese Musik am besten noch live mitbekommt. Und das ist einfach mehr als nur die verstandesmäßige Auseinandersetzung. Und diesem Konzept von Schönheit, das du vielleicht in deiner Analyse irgendwo schon gesehen hast und wo dann interessanterweise bei Leuten, die sich damit viel auseinandersetzen, schon in der Analyse Gefühle kommen, weil sie das direkt assoziieren mit der Umsetzung.
Mhm.
Aber eben am Ende brauchst du die Umsetzung. Und die ist ganzheitlicher als einfach nur die rationale Analyse, sondern da kommt nämlich das Gefühl dazu, um überhaupt dieses Konzept Schönheit verstehen zu können.
Ja, ich denke, um den Punkt direkt aufzugreifen, auch Künstler sind diejenigen, die das am ehesten verstehen, dass es braucht den Verstand, um ein Kunstwerk zu kreieren. Und dann nimmt man Musik, man nimmt aber auch bildende Kunst, bildliche Kunst, und man nimmt Architektur, und es braucht wissenschaftsbasierte, also es braucht empirische Fakten, es braucht Naturgesetze, an denen man sich vor allem jetzt zum Beispiel in der Architektur orientiert, um etwas zu erschaffen, was am Ende, wenn man so will, das Kunstwerk ist, oder man würde sagen Gebäude oder was auch immer. Und man braucht in der Musik eine gewisse Harmonie, man braucht vielleicht eine Poesie, wenn es um Text geht, die etwas mitteilt und die vor allem auch verständlich ist demjenigen, der es, also sei es die Sprache, sei es die Grammatik, sei es in irgendeiner Form musste das, was dort kodiert werden soll in der Musik, muss irgendwie verständlich sein für den anderen. Und ich denke, das hat einfach damit zu tun, Künstler leben so in dieser Zwischenwelt, ja, wo sie wissen, ich drücke etwas aus in meiner Kunst und ehrliche Künstler verarbeiten einfach Dinge, die sie erleben und die Art und Weise, wie sie das Leben betrachten in ihrer Kunst. Und ich glaube, wenn wir da jetzt den Punkt aufgreifen, du hattest das am Anfang erwähnt, wir Menschen sind Roboter, wenn wir ohne Gefühle leben. Und wenn du natürlich alles reduzierst auf biochemische Vorgänge, dann ist der Mensch in einer gewissen Form kein Roboter im mechanischen Sinne, aber er ist letztlich nicht mehr als, wie ich immer sage, ein Chemiebaukasten.
Na, ja, ausformuliert wäre der Mensch dann einer Maschine ähnlicher als einem Menschen,
genau,
wenn ihm Emotionen und Gefühle gänzlich fehlen würden.
Ja, nur, also...
Und beziehungsweise jetzt, letzten Endes wäre es in dem Sinne noch nicht mal davon abhängig, ob Emotionen da wären oder nicht, ja, weil die Emotionen dann genauso wie alles andere auch darauf zurückzuführen wären, dass irgendwas irgendwo am Feuern ist. Also irgendwo in irgendeiner Gehirnwindung feuert etwas. Und das sorgt dafür, dass du das tust, was du machst. Aus welchen Gründen auch immer, welche Verschaltungen das auch immer dann durchläuft. Mhm. Aber du bist am Ende nicht der Herr deines eigenen Seins, sondern du bist nur ein Produkt dessen, was in deinem Gehirn feuert. Mhm. Egal ob mit oder ohne Gefühlen im Endeffekt. Ja. Also in dem Sinne wärst du tatsächlich fast einem programmierten Roboter ähnlicher, mhm, als... Also was ja letzten Endes manche Atheisten tatsächlich vertreten.
Und du führst bestimmte Stoffe hinein in diesen Mechanismus, jetzt untechnisch gesprochen, und dann änderst du eben die Zusammensetzung und dann sind bestimmte chemische Reaktionen da.
Ja.
So funktioniert das letztlich häufig in der
Psychopharmaka.
Ja, Psychopharmaka funktionieren so, und wenn man natürlich, da kommt es dann wesentlich darauf an, wie begreift man den Menschen, begreift man den ganzheitlich, ein seltsamer Begriff, aber es ist so, begreift man den als geistiges Wesen und als physisches Wesen oder begreift man den nur als physisches Wesen? Und wenn man nur das tut, dann ist tatsächlich, dann kommt es darauf an, was für ein Cocktail muss da rein, damit sich die Zusammensetzung ändert und quasi, sagen wir mal, wieder nach Plan läuft.
Ja, ja.
Und ich denke, das Interessante an Menschen, also an Künstlern ist, die wissen instinktiv, und es spielt im Übrigen keine Rolle, was sie sagen, wenn du die interviewst oder so, das spielt absolut keine Rolle. Also aufgrund dessen, was sie tun in ihrem Leben, nämlich Musik oder andere Kunst, drücken sie mit ihrem Handeln aus, dass sie anerkennen, dass der Mensch mehr ist als einfach nur das, was wir unter dem Mikroskop sehen können. Sondern dass der Mensch diese geistige Ebene hat, auf deren er begreift, auf der er annimmt, auf der er Dinge verarbeitet, die nicht einfach nur durch gesprochenes Wort artikuliert werden können. Ich denke, wir haben, das ist das Interessante, was ich habe vorhin gesagt, wir leben in dieser Gesellschaft, wo Emotionen, so. Auf der anderen Seite leben wir seit mehreren Jahrhunderten in einer Gesellschaft wie in der westlichen Welt, wo wir meinen, dass wir alle vernunftbasiert sind. Also wir legen Wert auf unseren Verstand, und das ist das, was uns anleitet. Daniel hat angedeutet, ja, das Problem mit Fernost ist, die legen wenig Wert auf das Diesseits, beziehungsweise auf die körperliche, physische Ebene des Lebens. Und im Übrigen sieht man das auch im Resultat der Gesellschaften dort.
Ja.
Wobei ich immer noch sage, ich glaube, die verstehen mehr vom Leben, weil auch wenn sie vielleicht das Leben hier zu wenig wertschätzen, handeln muss jeder. Jeder Mensch muss irgendwie handeln. Jeder Mensch weiß, wenn ich jetzt nicht aus dem Haus komme und den Baum fälle und anbaue, ja, selbst wenn er irgendwo in Kambodscha ist, habe ich nichts zu essen. Das heißt, der Mensch macht, ja, er handelt. So. Und diese Völker erkennen aber auch die geistige Realität an. Wir hier im Westen haben gesagt, Moment mal kurz, wir haben alles um uns herum, was wir sehen. Also wir sitzen jetzt hier zu dritt und schauen auf diese Technik in unserem Raum und wissen, das ist Errungenschaft einer Zivilisation, die sich so weit entwickelt hat, weil sie die immer und immer mehr die Grenzen dessen, was der wozu der Verstand in der Lage ist, versucht hat zu erweitern. Ja? Und mit jeder Generation von neuen Technikern, Wissenschaftlern, Ingenieuren, Physikern versuchen wir immer und immer weiter zu kommen. Aber das heißt, wir sind diejenigen, die auf den Verstand setzen, wir sind diejenigen, die auf Wissenschaft setzen, wir brauchen wissenschaftliche Fakten. Ne, jetzt kommen wir auch ein bisschen wieder zu der Zeit, in der wir uns gerade befinden. Ja. Es ist immer wieder der Ruf danach, ja, auf welcher wissenschaftlichen Basis wird denn diese und diese Entscheidung getroffen? Und ich muss immer und immer lachen, wenn ich das lese, und jetzt liest man das gerade wirklich täglich, und man denkt sich, was glaubt ihr eigentlich, wie ein Politiker denkt? Aber da merkst du, jeder Mensch und ein Journalist spürt den Drang zu sagen, ja, man muss doch von dem Politiker einfordern können, dass er auf einer wissenschaftlichen Grundlage sich fragt, ob er Kindergärten wieder eröffnet. Und dann denke ich mir, ernsthaft? Wenn man jetzt wirklich mal eine Viertelstunde drüber nachdenkt, ist das ernsthaft? Ist das, wie Angela Merkel denken soll? Angela Merkel im Übrigen Physikerin. Und zwar eine ziemlich gute, ja, eine sehr kluge Frau, die hantiert mit 83 Millionen Menschen. So, und glaubt irgendjemand, also, und sie hat doch nicht die Allmacht und so weiter, aber geschenkt, ja, also wir nehmen jetzt einen Merkel-Stellvertreter für alle anderen, ja, so. Aber glaubt irgendjemand wirklich, dass selbst eine Physikerin nicht versteht, dass es hier nicht darauf ankommt, was eine Gruppe von 20 Wissenschaftlern gesagt hat zu, wie gefährlich ist es, eine Kita zu eröffnen, sondern vielmehr, wie werden die zig Millionen Eltern reagieren, wenn ich morgen sage, schick die Kinder da wieder in einen Raum, sollen die sich ablecken, Ohrfeigen geben, sich in die Nase fassen, an den gleichen Spielzeugen rumknabbern.
Typischer Kindergartenalltag.
Ja, also jetzt könnte man sagen, ja, jede Studie wird rausfinden, dass das gefährlich ist. Das ist völlig absurd. Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass Menschen beherrscht sind von ihren Gefühlen, die sie haben in Bezug auf das, was sie meinen, in der Welt geschieht. Es hat nichts damit zu tun, es hat nichts mit Zahlen zu tun und so weiter. Das kommt alles immer erst später. An erster Stelle steht die Handlung. Der Mensch handelt. Da kommen wir zu dem Punkt, wo du sagtest, ja, ist das ein Gefühl, wenn man, oder ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber wo wir gesagt haben, Angst,
Panik
und so weiter. Egal was ist, okay, da ist ein Virus irgendwie überall unterwegs, ich gehe mal lieber und ziehe mich ein bisschen zurück. So, der Mensch handelt zuerst.
Ja.
Weder versucht er zu verstehen, weder schreibt er ein wissenschaftliches Papier, noch fängt er an, ein Lied zu singen oder sowas, ja, oder ein Gedicht zu schreiben, sondern der handelt. Der läuft weg. Und das zeigt, dass was wir meinen, als Gesellschaft zu sein, ist überhaupt nicht der Fall.
Es wäre der Fall, wenn wir alle Mr. Spock wären.
Ja.
Mr. Spock, Star Trek, wenn ich mich nicht irre, von ein Vulkanier, sein Planet Vulkan oder wie der heißt. Auf jeden Fall, Mr. Spock hat keine Gefühle. Und das ist für manche Leute, ist das ein Held. Sheldon Cooper zum Beispiel. Also, ja. Da wollen wir gar nicht weiter drauf eingehen, aber auf jeden Fall ist das für manche Leute erstrebenswert. Und wenn wir alle Mr. Spock wären, dann könnte unser Land von 20 Wissenschaftlern regiert werden. Weil dann gäbe es einfach nur rationale Entscheidungen und es gäbe keine emotionalen Reaktionen.
Ja.
Weil die emotionalen Reaktionen manchmal den rationalen Entscheidungen zuwiderlaufen.
Ja, ja.
Aber da wir nicht Mr. Spock sind, sondern das, wovon wir eben gesprochen haben, werden die Entscheidungen anders getroffen.
Ja.
Und darauf wolltest du eben hinaus.
Ja,
ja, aber letzten Endes muss man sich dann am Ende, also halt die Frage stellen, wenn wir alle Mr. Spock wären, okay, die Welt wäre leicht zu regieren und die Welt wäre relativ leicht, oder sie würde vielleicht auch gut laufen und man wäre auf einem technologischen Fortschritt oder so, den man wahrscheinlich selbst heute nicht kennt. Aber sie wäre unheimlich viel trister.
Fade und öde wäre sie. Und sie wäre gleichgeschaltet.
Und es wäre einfach so viel von dem, was unser Leben ausmacht, was wir vielleicht noch nicht mal bemerken, würde einfach nicht existieren.
Ja, ich denke, es ist halt, wir haben die Fantasie, dass wir Dinge durchdenken und dann kommen wir zu Schlüssen. Und häufig ist es andersrum. Wir wissen schon instinktiv, aus Erfahrung, was wir meinen, was wir glauben. Und wir, das ist der Punkt. Der Mensch kann nicht sitzen. Der kann nicht nichts tun. Er kann entweder schlafen, das ist auch eine Handlung. Er kann auf der Stelle sitzen, das ist auch eine Handlung. Aber er kann nicht nichts tun. Er kann nicht nicht agieren. Er agiert immer in irgendeiner Form. Und er sein Agieren zeigt, was er glaubt, was er meint. Und das ist dann das, was Sänger zum Beispiel gut formulieren können in ihren Texten, wo sie dann die ein bisschen lyrisch sind, die vielleicht nicht verständlich sind, aber sie drücken dieses subtile zusätzlich zur Melodie, sie drücken dieses aus, was die nicht in einem Vortrag fassen könnten. Und erst wenn das verarbeitet ist, erst wenn das irgendwie in irgendeiner Form präsentieren, verständlich zu machen ist für andere, dann können sie es artikulieren und sagen, ich glaube, dass das Leben so und so und so und so und so und so richtig ist. Ja? Nur, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, du solltest dein Leben folgendermaßen leben, hört heutzutage keiner zu.
Nee.
Ja? Und das ist das, was mich auch immer in der Kirche so auch immer sehr beschäftigt ist. Menschen, wir sind so zutiefst modern geprägt, dass wir meinen, der Verstand, also das, was quasi für uns heute scheinbar klar ist, die Worte, die ich spreche, ja, die Sätze, die da in den Raum gehen, das ist das Klare. Das ist das, was allen verständlich ist. Und sobald wir davon weggehen, sobald wir weggehen vom jemand redet zu den anderen, vermittelt den anderen durch Worte, die gesprochen sind im Rahmen einer Rede von ein paar Minuten, 10, 20, 30, 40 Minuten, das ist das, wo wir Wahrheit vermittelt bekommen. Und alles andere ist ein Minus. Nicht ein Minus, sondern dem gegenüber ein Minus. Das heißt, je mehr wir wegkommen davon, je mehr es zu einem Lied geht, zu einem Gedicht geht, zu einem was auch immer geht, da bekommen wir weniger davon. Weil das ist nicht so klar. Das ist, das kann jeder verstehen. Oder das kann jeder anders verstehen. Und das ist eine sehr, sehr moderne Art und Weise zu denken. Zu meinen, irgendwie, wenn jemand dir einfach was erklärt und das ist die klarste Form von dem, wie du etwas begreifen kannst. Und wenn man jetzt wieder die Sache aufnimmt mit dem Himmel, die du erwähnt hast.
Ewigkeit.
Ewigkeit. Das ist etwas, was du nicht verstehst, wenn dir jemand eine halbe Stunde dazu redet. Das ist völlig, das falsche Medium dafür.
Ja, du hast vielleicht ein paar mehr Informationen, die du dir merken wirst und wie du dann mit dem Begriff und mit dem Ding Ewigkeit zusammenführst.
Ja.
Das schon.
Ja.
Aber du wirst es nicht in Gänze fassen.
Ja.
Wobei ich dazu aber denke, oder was heißt denke, auch eine gesprochene Rede kann dieses Verständnis der Ewigkeit erweitern bei den Zuhörern.
Richtig.
Allerdings, und das ist dann irgendwo das Ironische dabei, geschieht das meistens nicht unbedingt zu sehr hilfreich auch, schon auf Basis der Fakten, die genannt werden. Aber häufig kommt es daher, dass diese Fakten vorher beim Redner in Gefühle umgewandelt wurden.
Mhm.
Und dass man dem Redner dann abkauft, dass diese Fakten für ihn mehr sind als einfach nur bloße Fakten. Und wenn er so redet und den Inhalt so vermittelt, bekomme ich das auch so mit, auch wenn er, also das Verständnis wird erweitert, weil er mir die Fakten auf eine Art und Weise präsentiert über die Ewigkeit, dass sie bei mir auch irgendwo dieses, vielleicht nicht so stark wie durch andere Medien, aber dieses, ich nenne es auch mal, Gefühl der Ewigkeit vermitteln. Mhm. Und wie gesagt, letzten Endes entsteht das allerdings nicht unbedingt dadurch, dass dieser Redner das unbedingt geredet hat, sondern durch die Tatsache, wie er es geredet hat und was dahinter steckt.
Na, dafür ist Rhetorik da, dafür ist Präsentationskunst da, dafür hat ein Redner ein gewisses Charisma.
Da kommen wir an den Punkt, wo du sagtest, wo es gefährlich wird. Weil, und jeder, der meint, das ist nicht wahr, täuscht sich, weil Rhetorik unfassbar mächtig ist.
Ja, ja.
Und insbesondere Politiker, die begabt sind in der Rhetorik, sind in der Lage, völligen Unsinn, und vielleicht ist Unsinn sogar zu viel gesagt, aber völlige Leere in einer Art und Weise zu sagen, wo sie bei anderen Menschen Tränen hervorrufen.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich doppelt verwerflich als Politiker, weil in erster Linie ist es verwerflich auf der technischen Ebene, dass du halt die Rhetorik für sowas einsetzt. Und dann ist es noch verwerflich, das ist viel wichtiger, als Politiker sollst du nicht andere Leute zum Weinen bringen. Ja? Du sollst sie leiten, führen, sich um sie, also quasi ihre Rechte sorgen. Und in Kriegszeiten zum Beispiel ist es angebracht, zu motivieren und die Moral zu stärken, ja. Aber du sollst im Grunde kein Prediger sein, ja. Barack Obama ist ein super Beispiel dafür. Unglaublich machtvoller Orator, Rhetoriker, wunderbar. Weitestgehend völlig inhaltsleer. Absurd, also völlig irre.
Als Messias.
Und ich bin da absolut nicht irgendwie fern von.
Ja, ja.
Dem Mann kannst du sehr leicht zuhören.
Mhm.
Und wenn er mal wieder auftaucht, was jetzt natürlich selten geworden ist, dann lieben es die Medien, ihn auch zuzuhören. Hat auch viel damit zu tun, dass Donald Trump jetzt Präsident ist, der da ziemlich anders ist. Aber sehr gutes Beispiel aus Kürze. Gerhard Schröder war jemand, der in der Bundesrepublik, für diejenigen, die was älter sind und sich noch an Zeiten erinnern können, wo die Kanzler nicht Angela Merkel hieß, ja, lange her.
Oh, ich kann mich erinnern, bin ich was älter, ne?
Du bist was älter, ich auch. Älter, okay. Ich auch, aber wir wissen, ich plage mich mit dem Thema schon seitdem ich 5 bin rum. Ja.
Viel zu lange.
Nein, ich kann mich an vieles erinnern.
Deswegen lass uns heute nicht zu politisch
werden. Nicht zu politisch werden, aber es sind gute Beispiele dafür, weil das sind öffentliche Personen. Ja. Und Angela Merkel im Übrigen, wenn man die erwähnt, ja, jeder weiß, Angela Merkel ist jetzt, naja, sie ist halt Physikerin, ja. Und sie ist keine gute Rednerin.
Ja, gut, die motiviert alles weg. Ne?
Und dennoch kann man sie loben dafür, zum Beispiel die große Fernsehansprache, die sie gemacht hat zur Corona-Krise, die China-Virus-Krise heißen müsste. Die wurden allseitig gelobt, auch zu Recht, weil sie dort zu Mitteln gegriffen hat, die sehr persönlich sind, die Leute in ihrer Situation, in der sie jetzt stecken, wo sie zu Kindern geredet hat, über ältere Menschen gesprochen hat. Wunderbar. Auch ein Mensch, der und da aber Rhetorik eingesetzt hat, würde man sagen, moralisch gerechtfertigt auch. Ja, weil hier ging es darum, wirklich Menschen, die jetzt völlig ratlos sind und auch nicht wissen, was ist, denen als eine Leitfigur die anzuleiten. Aber wenn wir jetzt Negativbeispiele nehmen, und wir können in der Geschichte nochmal zurückgehen, aber jeder weiß, worum es da geht, ja, wenn man da also es schafft, Gefühle wirklich zu wecken, als ob ein Streichholz zu nehmen, von quasi als Redner, und den reinzuschmeißen, und der entfacht ein Feuer. Dann hat man in der Geschichte gesehen, wozu Menschen in der Lage sind. Und da sieht man, wie mächtig die Leute sind. Die Deutschen, um darauf zurückzukommen, ja, was du gesagt hast, die Deutschen sind ja gerade aus dem Grund.
Ja.
Gerade aus dem Grund, das ist eigentlich nahezu unstreitig, sind Deutsche da sehr allergisch geworden gegenüber so Dingen.
Ja.
Die werden dann ganz schnell, oh, Moment mal kurz. Ja, sowas wollen wir nicht mehr hören.
Lass uns den Gedanken jetzt einfrieren, wir werden ihn gleich wieder auftauen. Ja, ja. Und zwar ist das der Gedanke, der sich jetzt herauskristallisiert hat von beeinflussen und manipulieren. Wir haben von der Macht gesprochen, der Rhetorik. Und das, was man dann tut, ist beeinflussen und oder manipulieren. Ich wollte noch ein zweites Beispiel geben. Wir hatten das erste Beispiel mit der Ewigkeit. Und ein zweites Beispiel, was das auch ein bisschen darstellen soll, diesen Zusammenhang von Gefühl und Wissen. Und zwar folgendes Beispiel. Die persönliche Sicherheit in einer konkreten Situation. Ist die Sicherheit ein Gefühl oder ist das ein Wissen um eine objektive Wahrheit? Anders ausgedrückt, fühle ich mich sicher oder bin ich sicher? Oder bin ich beides? Und es kann nämlich sein, dass ich mich sicher fühle, obwohl ich absolut nicht sicher bin. Also wir reden jetzt von einer konkreten Situation. Ja? Woher die Bedrohung auch immer kommt, spielt keine Rolle. Wir haben genug Fantasie. Es kann sein, dass ich mich sicher fühle, aber ich bin nicht sicher. Das könnte man dann naiv nennen. Realitätsfern, sowas. Und es kann genau andersrum sein. Es kann sein, dass ich absolut sicher bin, aber ich fühle mich nicht sicher. Das könnte man dann paranoid nennen.
Ja, paranoid oder auch einfach nur unsicher. Also je nachdem.
Grundsätzlich unsicher.
Ja, unsicher im Sinne von, vom Auftreten. Im Sinne von, weil nicht jeder, der einfach ein unsicheres Auftreten hat, ist ja automatisch paranoid.
Ja, deswegen habe ich das in eine konkrete Situation gepackt. Ja, also jetzt, ne, zum Beispiel, irgendjemand fühlt sich unsicher, weil da ein bestimmtes Tier ist, oder ich fühle mich unsicher, weil da ein Tier ist, was ich für gefährlich halte.
Ja.
Aber das ist die größte Schmusekatze der Welt, die tut keinem was. Ne? Garfield oder so. Spielt keine Rolle. Aber ich habe Angst vor dem Tier.
Jeder Hundebesitzer tut niemandem was.
Nee, der will immer nur spielen und wo das dann endet, das sieht man dann manchmal.
Ja.
Das ist schon klar. Also, aber das, was ich ja eigentlich will, ist, ich will mich sicher fühlen, weil ich absolut sicher bin, weil es wahr ist. Ne? Ich will ja nicht nur die gefühlte Sicherheit. Und warum wir das Thema, was wir gerade eingefroren haben, gleich wieder aufwärmen werden, ist, diese Sicherheit kann mir ja jemand suggerieren, durch zum Beispiel seine Rhetorik. Wie auch immer. So. Und hier, ich will erst sicher sein und dann will ich mich sicher fühlen. Ich rede jetzt davon, was die gesunde Reihenfolge ist. Denn man kann dann sagen oder festhalten, wenn wir jetzt auf Gefühle gehen und wir sind nun mal Christen, dass gottgewollte Gefühle resultieren aus objektiven Wahrheiten.
Ja.
Damit kann man arbeiten. Und das ist eine Reihenfolge, die unheimlich wichtig ist. Und dann die negative Reihenfolge wäre nämlich, wir formen die Wahrheit aus unseren Gefühlen. Und das sehen wir ganz oft in der Gesellschaft.
Mhm.
Falsche Reihenfolge. Also es muss eine objektive Wahrheit da sein, ich muss sicher sein. Und dann sind die Gefühle, die gottgewollten Gefühle, auch nicht zerstörerisch, nicht trügerisch, und noch nicht falsch.
Ja, ich bei dem Thema, ich versuche es mal von der Seite anzugehen. Die Sicherheit ist ein interessantes Thema hinsichtlich der Gefühle, weil sie ja gesellschaftlich immer und immer und immer mal wieder relevant wird. Mhm. Und da die Grenze zu finden, ist es nur das Gefühl, was die Person möchte, oder ist es der objektive Zustand? Ja, also dass die Situation ist sicher. Mhm. Das ist sehr, sehr schwer zu ziehen.
Und kommt auf die Situation an.
Aber viele Leute verstehen das falsch. Und zwar nehmen wir jetzt mal zwei Beispiele dazu. Nehmen wir das eine Beispiel, was jetzt gerade nicht mehr aktuell ist, aber was seit 20 Jahren mehr oder minder in dieser Welt aktuell gewesen ist und in Zukunft vielleicht auch wieder aktuell sein wird. Und zwar ist das der Terrorismus. Mhm. Ja? Den es ja, sag ich mal, von 2001 mit dem 11. September, dann im Verlauf der Jahre so bis 2006 immer mehr gegeben hat, in Madrid, in London, in vielen anderen Städten, dann also danach noch größere Anschläge und in Mumbai und so weiter. Und dann hat es abgeflacht und dann ging die Geschichte aber richtig los ab 2013, 14 und wir haben im Grunde bis 17, 18 ist wieder auch ein interessantes Beispiel, wie schnell wir vergessen, ein unfassbares, wenn man so will, Massaker gehabt in verschiedenen Städten in der westlichen Welt, also sei es Paris leider zweimal und einmal auch wirklich sehr groß, ja, da gibt's eine tolle Doku zu, wenn jemand Interesse hat, auf Netflix und auch woanders, ich glaube, die heißt die heißt irgendwie Paris, irgendwas wird man finden, zu den Pariser Terroranschlägen, und so weiter und so fort. Und dann findet immer diese Diskussion statt in der Gesellschaft. Immer wieder. Und dann gibt es die Leute, das sind dann diejenigen, die meinen, die sind die Vernünftigen, ja. Die kommen dann und sagen, ja, aber wenn man das Risiko vergleicht, ja, jetzt haben alle Angst, jetzt kommen die Vernünftigen wieder, die Rationalisten, ja. Die Zahl, ja. Also es sterben so wenig Leute an Terrorismus bei einem Terroranschlag. Es sterben mehr Leute, wenn die aus Versehen an ihrem zu langen Arbeitshemd sich beim Schließen ihres Garagentors aufhängen und sich dann das Hemd um ihren Hals schlingt und dann findet die Familie sie wieder und die dachte, sie hätte sich erhauen. So, also nicht ganz so, aber dann kommen so Sachen wie, es rutschen mehr Leute in der Badewanne aus als sterben, als bei einem Terroranschlag sterben. Dann denkst du dir, Da fühlt sich derjenige ganz klug, wenn er das sagt. Ja? Denkst du dir, ja, okay, das war jetzt die erste Stufe. So, blöd nur, dass die Badewanne keiner apokalyptisch wahnsinnigen Ideologie folgt, als sie so einen glatten Boden gebildet hat, damit du da ausrichtest und dann Allah Akbar gerufen hat. Als du dann da blutüberströmt in der Badewanne lagst.
Höchst unwahrscheinlich.
Höchst unwahrscheinlich.
Höchst unwahrscheinlich.
So. Ja, sprich, die Badewanne hat keine, die möchte nicht den Heiligen Krieg gegen dich führen.
Ja.
Und die Vorstellung für einen Menschen, in die Stadt zu fahren, ja, und dort, fünf Tage vor dem Attentat in Barcelona, war ich da auf dieser Hauptstraße La Rambla mit meinem Freund Andreas und seiner Familie, die zur gleichen Zeit in Spanien waren. Und wir haben dort gegessen. Und fünf Tage später ist da dieser Laster hergefahren und die Leute plattgefahren.
Alter, das ist krass.
So. Und dann siehst du das im Fernsehen und dann denkst du dir, ja klar bin ich da jetzt nicht gewesen. Und klar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der ist gering. Aber dass da andere Menschen sind, vor allem in der Stadt, unter mir, die auf einmal irgendwie einen Knopf drücken und dann geht alles in die Luft. Das ist eine völlig andere Kategorie, diese Angst, als ich rutsche in der Badewanne aus.
Ja, das ist schon klar.
So, und da spielt es absolut keine Rolle, wie sicher ich eigentlich bin, wenn ich jetzt hier auf dem Land lebe. Was weiß ich, in Ostwestfalen oder hier bei uns im Oberbergischen oder sonst in irgendeinem Loch. Ja. Und im Übrigen ist Ostwestfalen ein viel größeres Loch als Nimbrech. Da wir haben hier ganz viele Autobahnen in der Nähe. da spielt es keine Rolle. So, jetzt kommen wir zu einem aktuelleren Beispiel, ist es diese China-Virus-Geschichte, ja? So, da, wenn man jetzt die Zahlen wieder nimmt, dann kann man sich wirklich fragen, ja gut, naja, Ja, aber rumzulaufen durch die Welt jetzt wirklich und dann zu sehen, verdammt, jetzt haben die alle Masken an, das sieht aus wie ein Horrorfilm alles. Und du hast dieses Gefühl, diese, boah, jetzt sind überall hier diese Viren am rumkrabbeln und ich fasse jetzt diese Einkaufswagen an und überall, also dieses Gefühl, mit dem man jetzt lebt in der Welt, ja, wo ist denn jetzt überall der Virus? Das kannst du nicht sehen. Das hat ja mit tatsächlich existierender Sicherheit nichts mehr zu tun. Und wenn Leute dann kommen und wollen dir deine Angst absprechen, dann ist das, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen, ja, du begreifst einfach die Gänze des Lebens nicht. Das Leben ist nicht, statistisch gesehen rutschen in der Badewanne mehr Leute aus als bei einem Terroranschlag. Das ist egal. Keiner geht in sein Bad und denkt, oh, Schatz, es könnte das letzte Mal sein. Ich gehe jetzt duschen. Ja? Aber wenn.
Sag den Kindern, dass ich sie liebe.
Sag den Kindern, dass ich sie liebe, falls ich nicht lebendig rauskomme. Ja? Ich mache das Badradio extra leise. Ja? Damit du mein Schreien hörst. Ja? Aber wenn um dich herum, und wie das in den Jahren 2014 bis 2018 der Fall war, wo der islamische Staat überall die Anschläge verübt hat und in Großstädten, dann ist die Angst durch eine Einkaufspassage ist nicht unberechtigt. Und da hilft doch eine Statistik nicht.
Nein, ist sie nicht, weil auch keiner sagen kann, dass du sicher bist.
Ja, richtig.
Weil irgendwo und irgendwie hat es Leute getroffen.
Ja.
Und denen durfte auch keiner gesagt haben, ihr seid sicher.
Ja, ja, richtig.
Weil sie sind ja draufgegangen.
Ja.
Also waren sie nicht sicher.
Ja, vor allem auch, es ist, was hast du für eine Erwartung bei den Leuten? Hast du jetzt wirklich die Erwartung, dass sie sagen, ich fürchte mich echt, wenn ich jetzt nach morgen nach Paris fahre, dass dann jemand da über den Champs-Élysées herfährt und mich platt fährt. Ich fürchte mich, mit meinen zwei Kindern daher zu gehen. So, und dann kommt eine Person und sagt, ja, hör mal, ich zeige jetzt mal eine Statistik. Ach ja, du hast völlig recht. Ich habe jetzt keine Angst mehr, mit dem Champs-Élysées zu gehen, dass mich deiner platt fährt. Das ist absurd, die Aussage.
Naja, ja,
das ist völlig absurd. So, und deswegen da fragst du dich, ja, was hast du denn für eine Erwartungshaltung, wenn du so argumentierst?
Hm.
Ja, deswegen das Sicherheitsthema ist, du könntest nimm ein Flugzeug, ja? Wenn du in einem Flugzeug sitzt, kann keiner wirklich behaupten, er sei jetzt hier objektiv sicher.
Nee.
Weil es ist ja völliger Quatsch zu sagen, du bist sicher. Du bist auf 11.000 Metern Höhe in einer Röhre drin.
So einer Blechzigarre.
Genau. Ja, die hat da so zwei Flügel, die ja hoffentlich Auftrieb geben. Und dann sind die Motoren. Was passiert eigentlich, wenn die Motoren abfallen? Kann man dann nur noch gleich. Also,
das ganze Ding wiegt hunderte von Tonnen.
So, genau. So. Aber das ist das, woran das hängt. So, solange das alles gut funktioniert, denken ja alle, ja, wir sind hier sicher. So, dann kommt derjenige, der Flugangst hat. Mein Vater erzählte mir als Kind immer so, ja, hör mal, also auf dem Meer ist sicherer als auf dem Land. Und ich habe damals schon skeptisch, dachte mir, nee, das kann ja nicht sein. Also im Meer habe ich keinen Bock, ich will da will ich lieber vorher sterben, das ist ja unheimlich. Ne? Und mittlerweile weiß ich, dass so ein Meer viel gefährlicher ist. Ne? Übrigens für diejenigen, die es nicht wissen, auf dem Meer notzulanden, so gut wie unmöglich. Das Flugzeug zerschellt und dann ist alles vorbei. Auf dem Land kann man vielleicht noch notlanden. Auch sehr unwahrscheinlich, aber egal. Übrigens, an alle, die es hören. Das
hängt halt immer davon ab, wie schnell.
Ja, also von die Hudson River Geschichte ist ein Wunder. Ne? Die Geschichte in New York, wo der Sullenberger da diese Maschine gelandet hat, ein Wunder.
Deswegen wurde es auch verfilmt.
Ja, und deswegen hat er auch allen Ruhm und Ehre bekommen, die er verdient. Und übrigens, falls jemand bei dem Flugzeugabschluss mal anwesend ist, tut der Nachwelt einen Gefallen, nimmt euer Handy, macht eine Aufnahme, dokumentiert, was gerade passiert im Flugzeug. Das wird den Untersuchern es am Ende leichter machen, herauszufinden, woran es gelegen hat. Einen letzten Dienst an der Männerstadt, dumm rumzuschreien und Angst zu haben und so weiter. Ich habe mir das immer vorgenommen. Wenn irgendwann ist beim Handy raus, Aufnahme und sagen, ja, hier an die NTSB, das ist die in den USA, die Boeing immer untersucht hat. Blablabla, hier, das ist passiert, tschüss, ich liebe alle, tschüss. So,
ja, höchstwahrscheinlich werden auch 50% der Zuhörer das beherzigen.
Ja, ich bitte drum.
Beim nächsten
Absturz. Ja, aber wie schön ist das, wenn man beim Flugzeug abgestürzt, dann heißt es, Herr XY hat eine Audioaufnahme gemacht und das hat den Ermittlern geholfen, herauszufinden, woran es gelegen hat.
Dein letzter Twitter-Tweet.
That's great.
Ja, okay.
Aber,
verstanden.
Nimm das Beispiel vom Flugzeug.
Das ist... Das wäre zumindest eine konkrete Situation.
Richtig, ja.
Terror vorher, das ist irgendwie etwas nicht so Greifbares.
Genau, ja.
Das kriegt man nicht hin. Trotzdem bleibt trotzdem bleibt diese Reihenfolge. Mhm. Und zwar, die Reihenfolge, von der ich spreche, ist die wünschenswerte. Mhm. Das, was ich möchte, das, was ich will und das, was gesund ist. Wenn wir davon reden, dass Gefühle, zu denen manche Leute gerne Abstand halten, nicht immer so schädlich und so falsch sind, wie es uns vorkommt. Mhm. Wenn die richtige Reihenfolge. Also.
Ja, also letztlich ist es eben das, dass du, wie du schon gesagt hast, ne, man muss sicher sein. Und wenn man sich dann sicher fühlt, dann ist es berechtigt und das ist auch gut so. Allerdings ist letzten Endes ja das Problem, dass wir überhaupt nicht sicher sein können.
Ja.
Wenn man, also, und da ist natürlich dann die Statistik letzten Endes der, also, wie soll man sagen, statistisch sterben 100% der Menschen.
An ihrer Sterblichkeit, das ist so, schon...
Ja, so, du kannst nicht sicher sein.
What a terrible thing
to say. So, und letzten Endes eben stirbt man halt nicht nur, oder sterben nicht 100% der Menschen mit 80 und auch nicht mit 90, mhm. sondern es gibt genug Leute, die früher sterben und zwar auch aus unschönen Gründen. Mhm. Und in dem Sinne, sicher ist, es gibt keinen, der sicher ist. Und dementsprechend wäre ja eigentlich das Gefühl von Sicherheit rein theoretisch völlig unberechtigt. Und zwar im ganzen Leben.
Immer.
Immer.
Ja, weil, das aber übel.
Weil, ja, weil ja, ja. ich meine, aber halt dir das vor Augen.
Genau.
Du könntest, ja. so dieses klassische Beispiel, was wahrscheinlich nicht selten angeführt wird, du gehst aus dem Haus und dir fällt ein Klavier auf den Kopf. So, weißt du?
Also, das ist schon klar. Das passiert jeden zweiten Tag. Nein, das gehört so, schon passiert.
Aber ein Klavier ist schöner als Fernseher oder so.
Ja, die ganze Splitter. Aber
pass auf. Mit Kultur.
Nee, ja, genau. Verstehe ich schon. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, dass das eine Paranoia ist, wenn ich weitestgehend sicher bin, aber mich nicht sicher fühle.
Ja.
Und meine Paranoia hat einen ganz bestimmten Grund. Ich fürchte mich vor etwas.
Hm.
Vor etwas Bestimmtem. In der Regel nicht das Klavier, was drei Stockwerke über mir...
Ja, aber guck mal, Ignoranz hat einen Wert in dieser Welt. In der heutigen Welt.
Ja, ja.
Und zwar viel höher als früher. Weil heute kannst du alles erfahren. Du kannst erfahren, was für eine politische Krise auf den Fidschi-Inseln herrscht. Oder in Neuseeland. Was du früher nicht konntest.
Du kannst dir die Sexualstraftatsstatistiken von allen Ländern.
Genau.
Da bist
von,
ja,
von Tuval.
Bist ja,
von depressiv. Solomon Islands. Ja, genau so. Das ist halt. Und wenn du dich komplett abschaltest und ignorant bist und du lebst nur für dich und deine Hobbys und du bist zurückgezogen, du bist kein Technikfreak, du besitzt ein, wie man sagt, Dumbphone. Ja, es gibt ja Vertreter davon, die wollen kein Smartphone, die wollen ein Dumbphone, ja, oder Stupidphone, ja, eins von beiden. Und die wollen das nicht, die haben ein Club-Handy, besorgen die sich. Es gibt auch immer mehr von den Leuten. So. Und das hat einen Wert heutzutage, weil dann lebst du, du hast einen viel bereinigteren Garten in deinem Leben, wo nicht hinter jeder Hecke eine Klapperschlange lauert. Ja?
Ja.
Denn
ist so.
Zum Beispiel, nimm alleine die Wirtschaftsdaten. Ne? In Deutschland ist ein sehr populäres Thema, weil wir haben ja einen Sozialstaat und wir haben sehr, sehr ausgeprägte Arbeit.
Nehmerschutz,
so. Das heißt, hier ist immer die Frage des Festvertrages. So, und das ist jetzt auch in dieser Krise gar nicht mal so unrelevant. Jeder muss ja verstehen, und das ist egal, ob du den seit 2 Jahren hast oder seit 30. Dein Festvertrag ist nur so viel wert, wie die juristische Person, die dort als Vertragspartner vor dir steht, als solche existiert.
Ja.
Ja? Mit anderen Worten, solange es die Firma, mit der du den Vertrag geschlossen hast, gibt. Solange es die gibt. So.
Ja.
Wenn es die nicht mehr gibt, dann hast du einen Vertrag, der völlig gegenstandslos ist, weil die Vertragspartei, von der du deine Ansprüche beziehst aus dem Vertrag, ist nicht existent. Ja? Das ist genau das gleiche, wie wenn du von einem Typen ein Auto kaufen willst, er stirbt, hat keine Nachkommen und das Auto hat er bei seinem Tod geschrottet. Dann kriegst du von niemandem irgendetwas.
Ja, ja.
So, dein Vertrag bringt dir nichts, weil er keine Nachkommen hat und das Auto ist weg. So, das heißt, aber Leute mit einem Festvertrag fühlen sich enorm sicher. Enorm sicher, und zwar so sicher, dass sie heftige Risiken eingehen, finanziell, die einen vernünftigeren, die einige weniger vernünftigeren, die ihnen das Genick brechen könnten. Das heißt, die Leute nehmen, die belasten quasi diese, was könnte man sagen, diesen Boden der Sicherheit manchmal so massiv, dass sie gar nicht merken, dass der sich schon nach unten biegt.
Ja, das ist entweder Ignoranz oder man hat nichts anderes erfahren.
Ja, aber das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Klar. Also die Frage ist, okay, wie weit, also du, je mehr du dich hingibst in dieser Welt an Informationen, je unsicherer wirst du.
Ja.
Musst du. Also wenn du die Informationen sammelst, damit du daraus Schlussfolgerungen für dein Handeln ziehen willst, musst du vorsichtiger werden. Weil dann fängst du an, Ströme zu sehen, potenziell, in die Zukunft, die dich irgendwann mal mitreißen. Und dann denkst du dir, oh, okay, vielleicht soll ich etwas vorsichtiger sein. Ja? Ich werde das nicht mal auf die jetzige Situation bringen, in der wir gerade sind, aber sorry, ich meine, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Hier vor allem eine, die man jetzt zu diesem Zeitpunkt gar nicht sehen konnte. Ja? Die konnte man nicht mal einen Monat vorher wirklich so in dem Ausmaß sehen.
Ja. Ja?
Und da kommt es halt drauf an, wie sehr bist du da dran? Wie sehr bist du connected? Ja? Und das meine ich damit, dass Ignoranz einen Wert hat. Wenn es um das Thema Sicherheit geht. Aber wenn es um das Thema Gott geht, da hat Ignoranz keinen Wert. Weil die Ignoranz hat keinen Wert, weil du an dem vorbeilebst, was im Kern das Leben ausmacht.
Du lebst an dem vorbei, was wirklich ist.
Ja. Und das hat, da hat Ignoranz keinen Wert. Das heißt, wenn wir über das, was wir in dieser Welt haben, hinausgehen, dann hat auf einmal Augen schließen und ruhig sein für sich hat keinen Wert mehr.
Jetzt müssen wir aber doch kurz aufwärmen, was wir vorhin eingefroren haben. Und wir waren bei der Rhetorik und bei der Macht des Beeinflussens, ja, und des Manipulierens. Und ich sage, beim Beeinflussen und Manipulieren, eins von beiden ist legitim und eins von beiden ist unvermeidbar. Und das ist das Beeinflussen. Und das ist aus dem Grunde so, dass wenn ich jemanden manipuliere, dann lasse ich ihn nicht wissen, was ich von ihm will. Ich lasse ihn nicht wissen, wohin ich ihn manipuliere, sondern ich bin so intelligent und raffiniert und gerissen, dass ich auf ihn einwirke und derjenige merkt nicht, wohin ich ihn manipuliere. Und beim Beeinflussen ist es offensichtlich. Ich lege es entweder offen dar oder die Situation, in der ich jemanden beeinflusse, ist offensichtlich. Das wäre für mich der Unterschied zwischen Beeinflussen und Manipulieren. Und Beeinflussen, das tun wir alle täglich. Und wir werden alle täglich beeinflusst, aber wir werden nicht so oft und nicht so viel manipuliert, wie wir beeinflusst werden. Weil wir in ganz vielen Situationen wissen, was diese Beeinflussung jetzt von uns will. Weil es offensichtlich ist. Ich kann natürlich hochgradig naiv sein. Wenn ich hochgradig naiv bin, dann ist fast jede Beeinflussung eine Manipulation, weil ich nichts verstehe. Ist schon klar, ich checke einfach gar nichts, was abläuft. Das ist schon klar. Aber beeinflussen ist deswegen legitim, weil ich demjenigen zeige, was ich von ihm will. Und es geht ja auch gar nicht anders. Es geht ja auch gar nicht ohne. Wenn ich mich hinstelle und eine Botschaft rüberbringe, als Christ in einem Lied. Ich singe hin und wieder mal ein Lied, das Lied hat eine Botschaft und das Lied hat eine bestimmte Gefühlstemperatur, nenne ich es mal. Und das soll rüberkommen zum Empfänger, zum Publikum, zu denjenigen Leuten, die da sind. Und dieses Lied soll den Leuten sagen, zum Beispiel, Jesus ist für dich am Kreuz gestorben und er hat gelitten, auch für dich. Und das soll diese Person, soll das in dem Moment begreifen und fühlen. Und das, was ich tue, beeinflusst die Person dahingehend. Aber erstens sitzt die Person in einem Saal, in einem Gottesdienst, ist da hingekommen, weiß, sie ist in einem christlichen Kontext. Sie wird da jetzt keine Werbeaktion hören von irgendwelchen Rheumadecken oder sowas. Also sie weiß, wo sie ist. Und sie kann auch sehr gut einordnen, warum dieses Lied gerade gesungen wird. Das heißt, wenn jemand im Gefühl beeinflusst wird und während dem Lied ein Gefühl bekommt, Jesus musste für mich leiden, echt jetzt, dann ist er nicht dahingehend manipuliert worden, sondern er ist dahingehend beeinflusst worden, weil es einfach offensichtlich war.
Ja, wobei das dann wieder teilweise auch zu viel werden kann. Weil das ist ja die Kritik, die man manchmal gewissen Predigern vorwirft, dass sie eben so stark bei der Vermittlung dieser Botschaft auf die Rhetorik setzen, dass sie Leute quasi überzeugen, die dann irgendwo emotional aufgebracht sind und die dann aber am nächsten Morgen, wenn sie das Ganze nochmal überdenken und sich das ein bisschen gelegt hat oder lass es auch in einer Woche sein, sich fragen, hey, was habe ich da überhaupt gemacht? Und letzten Endes von dieser Entscheidung nichts übrig bleibt. Deshalb ist ja schon irgendwo manchmal die Frage, und das ist ja letzten Endes einer der Gründe, warum in unserem Kontext eben, was das Gottesdienstverständnis angeht, irgendwie so zurückhaltend und vorsichtig mit dem Gefühl umgegangen wird, weil man irgendwo ja genau diesen Fall vermeiden will. Dass nämlich Leute letztlich eigentlich nur des Erlebnisses wegen irgendetwas tun oder irgendetwas getan haben und sie es bei nüchterner Betrachtung, wenn sie selber irgendwie ein bisschen von dem ganzen Hype runter sind oder wie auch immer oder von der emotionalen Ebene ein bisschen runtergekommen sind, es wieder völlig widerrufen würden.
Aber da haben wir ja zwei Verantwortlichkeiten. Wir haben einerseits die Verantwortlichkeiten des Predigers, es nicht zu übertreiben, wie wir es jetzt gerade genannt haben. Wir haben aber auch die Verantwortlichkeit des Zuhörers, nicht blind auf seine Gefühle zu hören, ja, sondern, wie du jetzt sagtest, am Tag danach, wenn er es nüchtern betrachtet. Aber er muss als erwachsener Mensch zu einer Persönlichkeit gekommen sein, dass er währenddessen nüchtern betrachtet und trotzdem fühlen kann. Und das muss ja wohl möglich sein.
Ja, wir machen hier ein riesengroßes Fass auf, was wir separat betrachten sollen, weil natürlich das die Frage, was für eine Rolle das emotionale Erlebnis und auch das kollektive emotionale Erlebnis, was ja eine ganz entscheidende Diskussion ist an dieser Stelle. Ja. Also sprich, das als Kollektiv zu erleben.
Letztlich eine Auseinandersetzung mit der charismatischen Bewegung.
Was junge Leute eigentlich heute wollen würden, sagen, hey, wieso singen wir die Lieder immer 20 Minuten vor dem Gottesdienst, lass uns doch ab 10 Uhr alle zusammen singen und so weiter und, ne, und so weiter. Ja. Und das ist halt das, worüber wir eigentlich reden. Und das ist die Frage, okay, was für eine Rolle nimmt das ein? Und dann kann man sich auch wieder fragen, okay, was für eine Zukunft hat das Ganze? Ja. In welche Richtung geht die Sache? Und wir kommen dann, im Zuge der Diskussion würde man auch Frage der Schönheit kommen, die du angesprochen hast. Wo dann die Frage auftaucht, okay, was ist Verkündigung im Gottesdienst? Ja, Musik ist auch Verkündigung. Die Predigt ist Verkündigung. Ein Zeugnis ist Verkündigung. Aber jede Form auch von Kunst ist Verkündigung. Und das, der Punkt ist, Musik ist Verkündigung, ja. Musik ist Kunst, genau. Und es gibt noch andere Formen von Kunst.
Ja, aber das Lied sieht ja lange nicht jeder so. Und das sind ja genau die Diskussionen, die stattfinden.
Da genau,
dann,
also
da kommen dann solche Bilder zustande, die mich schon teilweise maßlos aufgeregt haben, wo man sagt, das gepredigte Wort im Gottesdienst ist das Gemälde und alles andere ist nur der Rahmen drumherum.
Ja, ja, genau. Das ist völlig indiskutabel.
Aber solche Sachen werden gedruckt und werden verteilt.
Ja, das, weißt du, das Schöne daran ist, diese Leute, die das sagen, die meinen, sie sind diese, die sind irgendwie sie kommen gerade frisch aus der Apostelgeschichte in unsere Zeit und sagen, so sollten wir es machen. Und das ist natürlich völliger Unsinn. Weil diese Leute kommen im Grunde direkt aus der Aufklärung zu uns.
Ja.
Ich bin so dankbar, dass Daniel gerade Ja gesagt hat. Also Daniel hat mir gerade Ja gesagt.
Ja.
Nee, weil diese Leute kommen direkt aus der Aufklärung zu uns und sagen, ihr müsst auf das gesprochene Wort, was der eine Typ da vorne zu euch redet, in Sätzen mit Grammatik, das müsst ihr hören, das müsst ihr aufschreiben, das müsst ihr systematisieren und dann müsst ihr die Vorlesung, die Predigt müsst ihr dann zu Hause wiederholen. Und dann lernt ihr das.
Auswendig.
Und das ist das Wichtigste. Und das ist natürlich völliger Unsinn.
Richtig.
I'm sorry. Das ist hier Heresy für einige. Ist Heresy auf Deutsch nochmal?
Ketzerei.
Ja, ist aber so. Ich meine, jeder muss in die Geschichte gucken, das ist einfach so. Wir könnten uns ja darauf einigen, dass, okay, das ist unsere Glaubenstradition, wir sind jetzt zu der gekommen und das ist heute so. Aber bitte nicht so tun, als wären wir hier jetzt in der Urkirche. Ja, wir sollten jetzt hier nicht anderthalb Stunden über den Punkt reden, aber wir sollten über den Punkt reden.
Ja, weil wir sind jetzt da hingekommen, worum es geht.
Ja.
Ihr habt schon gemerkt, wir haben einige Schlenker, einige Umwege gemacht, aber wir sind jetzt zu einem Zusammenspiel gekommen von Botschaft und Wahrheit und Gefühl und Wahrnehmung und uns als Christen im Gottesdienst. Interessiert das natürlich sehr. Und inwiefern wir das und in welcher nächsten Folge wir das machen werden, das werden wir mal besprechen, wenn das Mikro gleich aus ist. Aber da dürft ihr durchaus gespannt sein, weil um dieses Thema kommen wir nicht drum herum und könnte durchaus auch etwas kontrovers sein, weil da hat schon so jeder seine Empfindung, jeder seine Meinung und das ist auch gut so. Und das soll ja auch so ein bisschen ein Wert hier sein von unserer
Gesprächsrunde. Ich denke, in dem Thema ist sicherlich der Input von Mike auch nochmal
sehr. Das geht nicht ohne.
Ja, genau, also ich glaube, das sollten wir nicht anfangen, komplett auszuwalzen, ohne ihn dabei zu haben.
So. Richtig, also ein ganz, ganz, ganz langes Intro zu diesem Thema, was dann noch folgen wird. Ihr dürft gespannt sein, wir sind es auch. Auf Wiederhören.